Liebe Gemeinde, wie schön ist es, heute zusammen Ostern zu feiern und wirklich von Herzen fröhlich zu sein. Das Fest der Auferstehung ist das höchste Fest der Christenheit. Und ohne Karfreitag und Ostern wäre Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Man muss sich das vor Augen führen, der mächtige Gott kommt auf diese Erde, um seine Menschheit zu erlösen, um dann dieses Finale zu feiern, zu Ostern. Jesus besiegt den Tod. Man kann sich das ja kaum vorstellen, wie es sich zugetragen hat, dass ein Mensch von den Toten wieder auferweckt wird. Und dieses Staunen, diese Verwunderung über diese Botschaft war Teil des Narrativs von Anfang an. Erst hörten Frauen etwas aus dem Munde der Engel, dann sahen die ersten Zeuginnen und Zeugen diese Auferstehungsgestalt und dann wurde diese Botschaft weitergetragen. Es ist wirklich erstaunlich, wie aus dieser verzagten Christenheit eine Bewegung wurde, die innerhalb kurzer Zeit das damalige Imperium Romanum eroberte. Bis an die Enden der Welt wurde die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi verkündigt. Und liebe Gemeinde, man kann über vieles theologisch diskutieren, verschiedene Standpunkte einnehmen, auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen beim Lesen der Bibel. Aber bei dem Thema der Auferstehung steht und fällt alles. Paulus wird später sinngemäß sagen, wenn Christus nicht wirklich auferstanden ist von den Toten, dann ist unsere ganze Verkündigung vergeblich. Dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen und haben vergeblich gehofft. Wir können zu verschiedenen Erkenntnissen kommen, aber an der Auferstehung Jesu Christi wird niemals gerüttelt. Und so wollen wir uns heute in diesem Gottesdienst mit den vielen auf der Suche begeben, bis hin zur Erkenntnis des Auferstandenen. Manche brauchten einen recht langen Weg, manche haben es nicht sofort begriffen, so auch die sogenannten Emmaus-Jünger, die in der zweiten Tageshälfte des Ostersonntags ebenfalls eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatten. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn noch nicht sofort erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, über die ihr sprecht? Da blieben die beiden stehen, schauten ihn an und waren traurig. Der eine aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach: Bist du denn der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Und Jesus sprach: Was denn? Sie aber sagten: Na, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, und wie unsere hohen Priester und Oberen ihn zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er der Erlöser für Israel sein werde. Und überdies ist alles heute der dritte Tag. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte heute. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden und kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen und sagen, er lebe. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften vom Christus gesagt war. Und siehe, sie kamen in ein Dorf, wo sie hingingen. Und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Sie aber nötigten ihn und sagten, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, denn der Tag hat sich geneiget. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach ihn. Und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Jesus aber verschwand vor ihren Augen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und die Schrift eröffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde und gingen zurück nach Jerusalem. Liebe Gemeinde, das ist ja schon irgendwie eine merkwürdige Geschichte. Zwei Jünger begegnen den auferstandenen Herrn und erkennen ihn nicht. Oh, wir haben gerade, glaube ich, Tonprobleme. Ja, auch das ist Ostern. Es passiert immer was, womit man nicht rechnet. Anderes Mikro nehmen? Handmikro nehmen. Gut, wir satteln um. Okay, so besser? Gut. Okay, ja, also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie erkennen ihn nicht. Nun, das geht uns ja manchmal so, dass wir unterwegs sind und auf einmal begegnen wir Menschen und wir erkennen sie nicht wirklich. Ich habe mich schon gefragt, warum erkennen sie Jesus nicht? Wir haben so einen ähnlichen Bericht auch in den anderen Auferstehungsgeschichten, dass zum Beispiel Maria Jesus als den Auferstandenen nicht sofort erkannte. Erst als sie ihren Namen aus seinem Munde hört, erkennt sie ihn. Hier in unserer Geschichte heißt es, dass ihre Augen gehalten wurden. Das ist ein Ausdruck, das nennt man in der Theologie Passivum Divinum. Das heißt, Gott selbst verhinderte, dass jene Jünger den Durchblick hatten. Und man kann natürlich fragen, warum wollte Gott nicht, dass diese Jünger Jesus erkennen? Das, was uns hier begegnet, ist so ähnlich wie bei der Geschichte des Volkes Israels, als sie aus Ägypten herauszogen. Und der Herr dem Pharao das Herz verstockte, so dass er nicht klar sehen konnte. Warum sollten die Jünger Jesus nicht sofort erkennen. Nun, diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern enthält eine theologische Anwendung des Osterglaubens, eine Anwendung für uns heute. Die ganze Geschichte lässt sich nämlich in einem Satz zusammenfassen, nämlich die Erkenntnis des auferstandenen Christus geschieht aufgrund der Schrift und aufgrund der Lebensgemeinschaft mit ihm. Die Erkenntnis des auferstandenen Christus geschieht aufgrund der Schrift und aufgrund der Lebensgemeinschaft mit ihm. Um Jesus wirklich zu erkennen, zu sehen, wer er ist, muss ich mich mit seinem geoffenbarten Wort beschäftigen und mein Leben mit ihm teilen. Das ist ein komplett anderer Ansatz, als irgendwo im Elfenbeinturm philosophisch über Gott zu sinnieren oder schwarmgeistig in sich selbst hineinzulauschen, auf der Spur nach dem Transzendenten. Nein, um Jesus zu erkennen, wie er wirklich ist, muss ich mich mit seinen Worten beschäftigen und mein Leben für ihn öffnen. Genau das sollten die Emmaus-Jünger begreifen. Doch im ersten Moment stehen sie auf dem Schlauch und verstehen nur Bahnhof und sind voll durch den Wind, wie man so schön sagt. Und das, obwohl sie ja selbst drei Indizien für die Auferstehung nennen. Sie sprachen selbst davon, dass das Grab leer war. Aber sie glaubten den Frauen nicht wirklich, das war das Problem. Sie erwähnten die Botschaft der Engel, die da hieß, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und sie wussten doch, dass Jesus selbst vorausgesagt hatte, er werde am dritten Tage auferstehen. Und doch waren das für sie offensichtlich keine ausreichenden Gründe, um tatsächlich mit seiner Auferstehung zu rechnen. Das ist ein weit verbreitetes Muster. Man weiß alles, aber glaubt trotzdem nicht. Man hat das alles schon mal gehört, aber kriegt im entscheidenden Moment irgendwie die Enden nicht zusammen. Was Jesus jetzt macht, ist, sich die Zeit zu nehmen, den Jüngern anhand des Alten Testaments Gottes Heilsweg aufzuzeigen. Es heißt in unserem Text, er legte ihnen alles aus, was in der Schrift von ihm gesagt war. Nehmt euch bitte mal die Zeit, in diesen kommenden Tagen intensiv in der Bibel zu lesen und die vielen Querverbindungen und Hinweise wahrzunehmen. Das ist wirklich interessant. Und da geht einem so manches Mal ein Licht auf. Der Glaube an das Erlösungswerk auf Golgatha und an die Auferstehung stimmt mit dem prophetischen Wort überein. Warum ist das wichtig? Nun, das ist deswegen wichtig, weil es verhindern soll, Jesu Tod als peinliche Panne am Ende seines Lebens wahrzunehmen. Das Kreuz ist kein Scheitern Jesu, sondern der Auftakt seiner sieghaften Auferstehung zu Ostern. Unser Herr ist ein Herr über Leben und Tod. Der Tod konnte ihn nicht halten. Viele Menschen sind heute auch auf der Suche nach der Wahrheit, wie damals die Emmaus-Jünger. Das ist so ein Bild. Man ist irgendwie zu zweit unterwegs und versucht, all das nochmal zu reflektieren, was man bis dato gehört und erlebt hat. Menschen suchen Hoffnungsschimmer, aber finden zunächst keine. Warum? Weil sie oft nur unter sich bleiben, in ihrer eigenen Bubble gefangen sind und ihrem eigenen Zirkelschluss erliegen. Aber um wirklich durchzublicken, braucht es einen anderen Kontext, der außerhalb meiner selbst liegt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und als der Herr das Brot brach und sie es aus seiner Hand nahmen, da wurden ihre Augen geöffnet. Hoffnung leben, Ostern neu erleben. Das sind Begegnungen mit der Kraft Gottes, lebendige Erfahrungen, mit dem göttlichen Geist in Berührung zu kommen. Brannte nicht unser Herz, fragten die Jünger im Nachhinein. Ja, genau. Gott steckt die Herzen im Brand. Und vielleicht hast du das auch so erlebt in den letzten Wochen, als wir hier in dieser Gemeinde gemeinsam unterwegs waren, in der Kampagne Ostern neu erleben. Eine neue Begeisterung für Jesus. Eine neue Sichtweise für die Gemeinde, die durch Gottes Wirkmächtigkeit zusammengeführt wird. Ein persönliches Aha-Erlebnis in den Kleingruppen oder beim Lesen des Buches Ostern neu erleben. Ich finde es zunehmend spannend, liebe Geschwister, auch für mich so diesen Unterschied zu erkennen zwischen Religion und Kult auf der einen Seite sowie Gottes Kindschaft und lebendige Christusbeziehung auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite, da brennt das Herz. Da bist du irgendwann Feuer und Flamme für Jesus. Sozusagen chillen und grillen mit Jesus. Da geht was ab. Da werden Hoffnungskräfte freigesetzt. Der Herr ist auferstanden. Und so viele Menschen können darüber berichten, genauso wie die Emmaus-Jünger, wie plötzlich sich Jesus nähert und in einer ganz feinen Weise zum Eigentlichen weist. Die Kernbotschaft der ersten Christenheit sollte bis heute die zentrale Message von Kirche bleiben. Christus ist auferstanden. Und falls diese Nachricht nicht mehr die Kernbotschaft sein sollte, dann machen wir als laue Christenheit irgendetwas verkehrt. Wisst ihr, was war eigentlich der entscheidende Punkt? Was war von Anfang an die zentrale Botschaft? Kirche hat den auferstandenen Christus gepredigt. Nichts anderes. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem auferstandenen Christus an unserer Seite Teil dieser Verkündigung bleiben mit unserem Leben, dass wir über Jesus reden, notfalls mit Worten. Wir verkündigen nicht einen toten Jesus, der sich damit zufrieden gibt, dass man sein Leben noch lange nach seinem Tod würdigt. Nicht ein toter Jesus im stillen Gedenken, dem man irgendwie ein Memorial baut, wo alle hinpilgern. Nein, sondern ein auferstandener Herr. Seine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft. Der Herr Jesus möchte heute eine lebendige Beziehung zu dir aufbauen und er möchte dich diese Kraft spüren lassen, womit er einst den Tod überwand. Diese Auferstehungskraft ist exakt der Heilige Geist, der in dir wohnt. Der Geist Gottes, der in dem Herzen eines jeden Gläubigen wohnt. Das ist die göttliche Power, die himmlische Dynamis, Gottes Wirkmächtigkeit in uns. Manchmal leise, manchmal laut, aber immer so, dass du die Hoffnung niemals aufgibst, sondern von der Hoffnung getragen wirst. In Christus sei dein ganzer Halt. Er sei dir Licht und Heil, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Amen. Und liebe Gemeinde, ich lade nun herzlich ein, aufzustehen, um diesem auferstandenen Christus alle Ehre zu geben, die Lieder betend mitzusingen und von Herzen Gott zu erbitten, dass diese Kraft trägt, dass diese Hoffnung belebt und du jeden Tag den auferstandenen Christus spürst an deiner Seite.